Also hier ist nochmal die Telefonnummer, die ist hier live geschalten. Ich habe es dem Ralf vorhin gezeigt, das Telefon ist leer und da sind keine Kontakte gespeichert. Das heißt, wir starten diese Serie Reine Intimität und jede Frage, die du hast und sagst, ich will die nicht mit Namen senden, aber die interessiert mich. Sende die, ich sehe nur die Frage, ich sehe nicht, wer du warst. Genau, wenn du natürlich schreist, Markus, guck mal auf dein Handy, wissen es mehrere. Aber ich werde es irgendwie hinbekommen, entweder heute oder morgen. Ansonsten, wenn du sagst, ich habe noch eine Frage, die ist ein bisschen länger als eine SMS, schreib mir eine Mail. Da draußen ist so eine Kiste mit einem roten Herz drauf. Da kannst du auch reinschauen. Und ich würde gerne am Anfang, wir hatten in der Gebetszeit echt zwei starke Eindrücke, die würde ich gerne nochmal wiederholt haben und dann starten wir jetzt.
Ich hatte einen Tausendfüßler gesehen und der hat ja viele, viele Beine und da müssen alle Beine gemeinsam arbeiten, damit man vorankommt. Also kann ich ein Bein rausstarken oder rausragen. Und ich hatte den Eindruck, dass das, was heute passiert und auch dieses Thema, dass es zu einem großen Ganzen gehört, dass das, was die letzten Wochen war und was die nächsten Wochen kommt, dass das wichtig ist und auch, was Gott wirkt. Dass es nicht nur eine einzelne Highlight-Thema ist, sondern dass es sich in das große Ganze einfügen darf und einfügen wird. Also dass das Gott auch irgendwie vorbereitet hat.
Genau, ich hatte vor uns den Gedanken, hat Maria schon ganz kurz angesprochen, von einem Knopfloch, wo ein Knopf drin war und irgendwie ist dieser Knopf immer rausgerutscht und man dachte so, das Knopfloch ist zu groß. Und irgendwie hat man dann aber diese ganze Knopfleiste gesehen und hat gesehen, dass dieser eine Knopf ersetzt war und der Knopf war zu klein, nicht das Loch war zu groß, sondern der Knopf war zu klein. Und mein Gedanke war dazu so, eine Kopie oder eine schlechte Kopie von irgendwas wird nicht die ursprüngliche Funktion in dem Original in dem Maß erfüllen, wie es sein soll.
Super, vielen Dank. Also ich will mit uns einen Versuch starten. Wir wollen in dieses Thema reine Intimität, Insider nennt es auch Markus seine Sexpredigt, aber... Also ich will mich diesem Thema irgendwie nähern und ich würde am Anfang kurz ein bisschen mein Herz da drin teilen. Ich glaube, das ist ein Thema, was so vielfältig ist und wo es so viel zu entdecken und zu sagen gibt. Und ich möchte heute ein Stück den Herzschlag Gottes in diesem Thema mit uns teilen. Und gleichzeitig ist mir bewusst, dass dieses Thema einer Spannung steht zwischen, jeder hat so seine Erlebnisse. Wir haben statistisch wird die Schätzung gehen davon aus, dass zwischen 2 und 20% aller Menschen in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erlebt haben. So, was echt Horror ist und was irgendwie heißt, dein innerer Zugang zu dem Thema ist wahrscheinlich schon mal ganz schwierig. Dann haben wir Leute, die in dem Thema vielleicht ganz gesund aufgewachsen sind. Dann haben wir vielleicht den einen oder anderen da, der sagen kann, ich kann mit meinen Händen nicht mehr zählen, wie viel Erfahrung ich habe vielleicht Leute da oder es so, die sagen, ich habe da meine Vergangenheit oder da gibt es uneheliche Kinder oder. So, das ist irgendwie ein Riesenthema und auf der einen Seite, also zuallererst, ich glaube, es gibt eine Schönheit da drin und über die möchte ich irgendwie reden und ich hoffe, das ist irgendwie mein Anliegen. Wir kriegen das in der Leichtigkeit hin, ohne flapsig zu sein und in der Heiligkeit, ohne todernst zu sein. So, Und ich freue mich auf Zwischenrufe, auf Zwischenfragen, über Live-Fragen und ich starte jetzt einfach mal. Und ich will uns mal mit hineinnehmen. Die Fragen, also ein Auszug von den Fragen oder die wichtigsten auch schon zusammengefasst, die bisher kamen. Also, was beeinflusst Sex in der geistlichen Welt? Wer auch immer das gestellt hat, was für eine brillante Frage. Warum ist das Verlangen nach Sex so groß? Wie gehe ich mit Pornografie in der Ehe um? Das musste ich irgendwie abkürzen. Wie schaffe ich es, nach Pornografie, Sex vor der Ehe, irgendwie einen inneren Neuanfang? Was sagt die Bibel zu Selbstbefriedigung? Was sagt die Bibel zu Sexspielzeug? Und welche Stellungen sind erlaubt? Amen. Also wirklich, ich bin glücklich. Ich bin wirklich glücklich, weil das sind ehrliche Fragen. Das sind Fragen, die zumindest den einen oder anderen bewegen. Ich glaube, wir brauchen nicht so ein paar Nettigkeitsfragen, wenn wir vorankommen wollen, sondern ich glaube, wir müssen die Dinge unseres Herzens und da, wo wir wirklich stehen und vielleicht auch da, wo wir herausgefordert sind, wirklich teilen. Und ich versuche, so gut ich kann, die Dinge zu beantworten, manches auch live, wenn das hier kommt. Und ich fange hier mal mit an. Gottes ursprüngliche Absicht. Und ich würde eine Bibelstelle mit uns lesen. 1. Mose 1, 26 bis 31. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Also Adam und Eva, nicht Adam und Stefan. Also Gott schuf Mann und Frau, weil das irgendwie zusammenpasst. Das darf man heute kaum noch sagen. So ist politisch nicht korrekt. Aber irgendwie, Gott schuf uns als ein Gegenüber und er schuf uns als Mann und Frau. Und da ist ein deutlicher Unterschied. So, also wir sind ja in einer Zeit von Geschlechtsneutralität und so. Und ich denke, ihr müsst alle mal wieder im Sommer Kaffee trinken gehen, unter Bedienung in Ausschnitt gucken, dann seht ihr deutlich, dass da ein Unterschied ist. Und wer es immer noch nicht gesehen hat, kann auch in die Hose gucken und sieht, dass es einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Also, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Seid fruchtbar und mehrt euch. Ich will da mal einen kurzen Moment stehen bleiben, weil ich glaube, hier ist irgendwie also was Grundlegendes. Gott schuf den Menschen, wir sind noch im Paradies, es gab noch keinen Sündenfall. Und Gott spricht zu dem Menschen und sagt: Seid fruchtbar und mehrt euch. Und irgendwie, Gott war ja mit da. Und ich glaube, das Allerwichtigste zu diesem Thema ist irgendwie hier mit begründet. Gott ist mitten, also mit dem Menschen, und er spricht: Seid fruchtbar und mehrt euch. Was irgendwie bedeutet, Adam und Eva sind intim und haben Sex. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist nicht so, dass wenn du ins Schlafzimmer gehst, da so ein Schild da ist: Bitte nicht stören, Gott, draußen bleiben. Ah, gut, jetzt weiß ich auch nicht, jetzt warten wir halt die statistischen 7 Minuten, dann kann ich ja wieder mit Ihnen reden. So, ich glaube, dass, also was wir wirklich verstehen dürfen, ist, dass Intimität und Sexualität nichts ist, wo wir Gott aussperren. Oder wo Gott nicht dabei sein will. Und wo Gott sagt, tja, peinlich. So, sondern im Kern ist es etwas, was Gott uns geschenkt hat. Und es ist etwas, wo uns geschaffen hat in seinem Bilde. Und wo Sexualität ein Ausdruck ist auch von Intimität und von Vertrauen und von Nahesein und wo tatsächlich eine Verbindung zwischen Mann und Frau passiert, die sie auf einer ganz tiefen Ebene verbindet. Was mehr verbindet, als wir haben gemeinsame Kinder, was mehr verbindet, als wir haben ein gemeinsames Haus, so irgendwie verbinden sich da Seelen. So, Gott ist mitten dabei, er ist irgendwie Erfinder und ich will kurz 2 Extreme ansprechen, in denen wir Sexualität häufig erleben. Wenn ich mir Autoreifen kaufen will, sehe ich fast immer eine nackte Frau. Oder? Ich glaube, zeig mir, wo ich andere Reifen kaufen kann. Fast jede Werbung ist irgendwie gefüllt mit sexuellen Anspielungen. Und es ist irgendwie in diesem Extrem immer und jederzeit, als wären wir Tiere. So, als wären wir nur gesteuert von Lust und von Emotionen und Hormonen, wird vor allem Männern nachgesagt. Männer sehen eine nackte Frau und irgendwie das Blut aus dem Kopf ist verschwunden und an einer anderen Stelle. So. Wenn man einen Elefanten, also 2 Elefanten, also Mann und Frau, in Fußballfeld einsperrt, dann ist da irgendwie nach 18 Monaten ein kleines Elefantenbaby da. Wenn man dasselbe mit Karnickeln macht, also mit Hasen, dann ist nach 18 Monaten kein Stück Rasen mehr zu sehen und die Karnickel quellen über den Zaun. So. Und das ist so dieses eine Extrem. Es ist nur Lust und Trieb gesteuert. Das andere Extrem ist, dass vor allem wir Christen manchmal tun, als wären wir Engel. Geschlechtslos. Wir wabern durch so geistliche Atmosphären und als gibt es nicht eine natürliche Anziehung zu dem anderen Geschlecht und als hätte Gott uns nicht auch Sexualität geschenkt. Und ich glaube, beides ist nicht gesund. Weil das eine reduziert uns nur auf einen Trieb und das andere beraubt uns von etwas, was uns Gott geschenkt hat. Schau, wenn Gott sagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, dann heißt das was. Du sollst deine Frau begehren. Sonst hätte er gesagt, du sollst gar nicht begehren. Das ist, was Engel tun. Engel sind Diener, die begehren nicht. Wir sind als sexuelle Wesen geschaffen und wir haben Lust. Und ich danke Gott, dass er uns ausgestattet hat mit einer Sehnsucht und mit dem, dass Frauen attraktiv sind. Und ich glaube sogar, dass das einen Sinn hat. Ja, ich gehe kurz drauf ein. Das ist nicht von mir, aber ich finde es brillant. Es ist ein amerikanischer Prediger, Der füllt Hallen mit Vorträgen zum Thema Sexualität. Und der sagte, man sagt ja oft, Liebe geht durch den Magen. Stimmt nicht ganz. Es ist 25 Zentimeter weiter unten und weiter oben. Und er sagt etwas. Er sagte, Gott hat sich einen brillanten Kreislauf ausgedacht. Männer denken, also ich weiß, manches ist ein bisschen vereinfacht, manches sind Stereotypen, manches stimmt auch nicht, in manchen Beziehungen ist es vielleicht andersrum, aber Männern wird ja eher nachgesagt, dass sie mehr Lust haben. So. Was ich nicht ganz glaube, aber da kommen wir noch drauf. Und Männer sind ziemlich schnell optisch erregt. Und irgendwie hat sich Gott das folgendermaßen gedacht. Ich muss noch einen Spruch loswerden, weil ich den echt witzig finde. Woran merkt man, dass ein Mann Lust hat? Wenn er morgens die Augen aufmacht. Irgendwie, Männer können fast immer. Irgendwie haben die so dieses Ranger-Motto, allzeit bereit, kann losgehen. Also hier ist das Ding. Männer könnten tendenziell auch eher einfach so miteinander intim sein. Und Frauen, bei denen ist ja viel, alles direkt mit im Kopf so, alles und ganz viel miteinander verbunden. Und irgendwie Frauen brauchen irgendwie dieses Wissen, ich bin geborgen und sicher und du bist für mich. Und irgendwie dieser Kreislauf ist folgender. Erreiche das Herz einer Frau und es wird sich was anderes öffnen. Darf ich das so sagen? Sehr gut. Ich glaube, jeder weiß, von was wir reden. Auf der anderen Seite ist, dass ein Mann morgens aufwacht und Lust hat, eine Erinnerung daran, kümmere dich um das Herz deiner Frau. Und das Ding ist, wenn du einem Mann gibst, was er will und einfach nur mit ihm ins Bett steigst, warum beschwerst du dich später, dass dein Herz und das, wie es dir geht, gar nicht wichtig ist? Weil du nie gesagt hast, wir gehen diesen Weg. Schau, wer dem Mann einfach Sexualität gibt, ohne einen Umweg über das Herz, der Mann ist der glücklichste Junge auf Erden. Ich habe, was ich will. Hier hat Gott sich wirklich was gedacht, dass wir unterschiedlich sind. Ich will da nicht zu tief reingehen. Ihr könnt mich zu dem Thema gerne löchern und weitere Fragen stellen. Aber festhalten will ich nochmal, Gott ist irgendwie der Erfinder. Und Gott ist nicht weg, wenn es zum Thema Sexualität kommt. Sondern irgendwie ist es ein Thema, was Gott uns geschenkt hat, was ihn widerspiegelt, was Vertrautheit und Intimität widerspiegelt und was er uns geschenkt hat, damit wir Freude haben. Also es gibt medizinisch zwei interessante Dinge. Das eine, jede Frau hat ein Jungfernhäutchen und es gibt eigentlich keinen Zweck, außer dass Blut vergossen wird. Also ich komme auf dieses Ding nochmal zurück, weil ich glaube, da gibt es wirklich was Bedeutsames. Und das Zweite ist, Kitzler hat keinen anderen Zweck als Freude und sexuelle Erregung. Also, weißt du, Leber ist irgendwie für alles Mögliche. Aber hier, wir sind für Leidenschaft und sexuelle Erregung und Freude geschaffen. Und es war Gottes Idee und er ist nicht, also ich reite da schon ein bisschen drauf rum, ihr merkt es schon, aber ich will das wirklich in unsere Mitte pflanzen, dass wir aufhören, uns wie Engel zu verhalten. Ja. Und dass wir Leute, die wenn sie nicht verheiratet sind und kämpfen und sagen, boah, ich sehe die Jungs und ich würde so gerne. Da musste halt mehr zu Jesus gehen. Als würde der das austreiben. Ich glaube, das ist falsch und nicht eine gute Antwort. Ich glaube, es gibt gute Gründe, mit Sexualität bis zur Ehe zu warten. Aber so zu tun, als wäre Gott der das in uns dämpft, ist irgendwie völlig falsch. Grundlegend ist er erstmal derjenige, der uns das geschenkt hat. Und das ist nichts, was wir leugnen sollten, weil wir uns selber Schaden zufügen, weil wir uns zu Engeln machen, obwohl wir keine sind. Okay? Das stimmt, sehr gut. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Ich will eine zweite Bibelstelle mit uns lesen. Oh, das stimmt. Die Bibelstelle nicht. Es ist Sprüche 5. Also Sprüche 5. Da heißt es, du hast doch deinen eigenen Brunnen, deine Quelle, die klares Wasser sprudelt. Trink aus dieser Quelle. Willst du, dass ihr Wasser auf die Straße fließt? Willst du es etwa mit anderen teilen? Für dich allein soll es sprudeln. Freue dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Sie soll dir viele Kinder schenken. Anmutig wie eine Gazelle ist sie. Also es wäre jetzt nicht sprachlich meine Wahl. So, ich hab da immer einen Klassenkameraden im Ohr, der sagte, du hast Beine wie eine Gazelle. Nicht so schlank, aber so behaart. Sorry. Aber das war damals echt heiße Sprache. Also wirklich, das war damals heiße Sprache. Das ist wie Männer um ihre Frauen geworben haben und sie echt hochgehalten haben und sagten, wow, da ist was. Anmutig wie eine Gazelle ist sie. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen. In ihren Armen kannst du dich selbst vergessen. Mein Sohn, willst du wirklich dein Glück bei einer anderen suchen und dich an den Brüsten einer Fremden berauschen? Bedenke, der Herr sieht alles, was du tust und prüft alle deine Wege. Deine Untaten werden dich einholen. Deine Sünde wird dir zur Schlinge, in der du dich selber fängst. Wer keine Selbstbeherrschung hat, kommt um. Seine bodenlose Dummheit bringt ihn ins Grab. Irgendwie hier ist Gottes Herz. Der erste Teil ist, Gott feiert Sexualität. Also darf ich das nochmal lesen? Ihre Brüste sollen dich immer berauschen. In ihren Armen kannst du dich selbst vergessen. Hier ist irgendwie Gottes Herz. Das stimmt. Sehr gut. Die Heide ist mit mir. Da ist etwas, was uns wirklich in Glück versetzt. Also, oder Männer? Amen. Also ich bin glücklich. Ich muss mir Bibelverse aufhängen zu Hause. Ja. Also Gott feiert Sexualität und gleichzeitig weiß er, was für eine Kraft Sexualität hat und wie es Menschen aneinander bindet und wie es, wenn man ungut und unbeherrscht damit umgeht, wie es wirklich Leben ruinieren kann. Also ich kenne Unternehmer, die haben durch Fremdgehen ihre Firma schließen müssen, weil da ein Kind entstanden ist und eine Scheidung da war und man aus steuerlichen Gründen manches auf die Frau überschrieben hatte und die Frau enttäuscht war und gegangen ist. Das ist auch da drin. So, Gott ist nicht gegen Sexualität, sondern er ist für und für einen guten Umgang. Und ich glaube, in dieses Ding wollen wir reinkommen. Wir wollen weder wie Carnickel sein und nur triebgesteuert, noch wollen wir das leugnen und uns wie Engel verhalten, sondern wir sind geschaffen als Menschen. Genau. Ich will einen zweiten Punkt ansprechen. Irgendwie Ehe ist was Exklusives und Sex ist was Heiliges. Hier nochmal eine Bibelstelle. 1. Mose 2, die Verse 18 bis 25. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm ein Gegenüber, das ist die wörtliche Übersetzung, es wird oft mit Gehilfin übersetzt, aber eigentlich steht da ein Gegenüber, eine Ergänzung machen. So, das ist nicht, also Gehilfin ist im Deutschen so ein ganz schwieriges Wort, das reduziert so die Frau auf, geh in die Küche und mach den Abwasch. Das Problem daran ist, es fördert deine Bequemlichkeit, aber es killt unsere Sexualität. Jemand zu haben, der den Abwasch macht, killt unsere Sexualität, weil was wir wollen, ist ein Gegenüber. Jemand, den wir erobern können. Kurzer Einschub. Ich will ihm ein Gegenüber machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und die Vögel und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und dann wird alles benannt. Aber alles, was der Mensch findet, ist für ihn nicht ein Gegenüber, das ihm entsprochen hätte. Und da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er einer seiner Rippen und verschloss diese Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das ist ein jüdisches Wortspiel mit diesem Männin. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Paradies. Gott schuf den Menschen, also den Mann. Und der Mann ist im Paradies und es ist alles gut. Und ich finde, hier steckt was ganz Tiefes. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Also in dem Mann ist etwas angelegt, wo er ein Gegenüber braucht. Das ist irgendwie witzig. Männer wollen gerne die Helden sein, oder? Ihr Frauen? Männer wollen irgendwie die sein, die die Kämpfe kämpfen, die die Schlachten gewinnen, die sich kümmern, die ihre Frau verteidigen. Männer wollen irgendwie die sein, die irgendwie dafür sorgen, dass es der Frau gut geht. Deshalb sind die manchmal auch länger auf Arbeit. Das ist also bei manchen, ist, weil sie keinen Bock haben, nach Hause zu kommen. Aber bei etlichen ist es auch deshalb, weil sie wollen, dass es dir gut geht. Männer wollen gegenüber, was ihn braucht. Männer haben dieses tiefe Bedürfnis nach, ich brauche jemand, der mich anerkennt. Ich brauche jemand, der mich toll findet. Ich kann nicht, also wir tun ja immer, wir sind ja immer die Coolen und die Lässigen und aber in der Tiefe suchen wir Bestätigung. Und ich glaube, es gibt einen falschen Umgang damit, dass wir das nur bei Frauen suchen. Ich glaube, die erste Quelle für unsere Identität ist tatsächlich Gott. Aber gleichzeitig ist da auch was, was Gott in uns hineingelegt hat, dass wir ein Gegenüber brauchen. Es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Jetzt kommt was ganz Spannendes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch, der Mann und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ich muss uns was über jüdische Hochzeitsriten und Traditionen erzählen, weil ich das wirklich, wirklich spannend und herausfordernd finde. Also es gibt da ein paar Sachen. Ein Mann, also zum einen haben da die Eltern mehr mitgesprochen als heute. Ja, Eltern prägen auch Kinder und Eltern legen auch Geschmack und Werte in Kinder. Ich glaube, ich weiß, was unseren Kindern gut tut und was nicht. Ich halte das nicht nur für altmodisch. Das will ich mal, ohne weiter drauf einzugehen. Also Eltern haben dort mehr mitbestimmt als heute. Und dann gab es etwas, es gab wie so ein Kennenlerntreffen. Und bei diesem Kennenlerntreffen, und wenn es auch Richtung Verlobung ging, dann hat der Mann einen Kelch genommen und hat den der Frau gereicht. Und hier ist was total Interessantes. Die Frau, in dem Moment, wo ihr dieser Kelch gereicht wird, konnte sie entscheiden. In dem Moment, wo sie annimmt und trinkt, willigt sie ein. In dem Moment, wo sie den nicht nimmt, wollte sie nicht. Also es waren damals nicht nur Zeiten von, naja, und die Frauen müssen ja eh, und die Männer waren die Patriarchen und durften alles. Das war so gar nicht. Und wenn die eingewilligt hat und ja sagte, dann ist der Mann nach Hause gegangen zu dem elterlichen Hof und hat so lange eine Wohnung gebaut, bis der Vater sagte, jetzt ist die Wohnung gut genug für die Frau, die du nach Hause holst. Das finde ich echt heiß, dass sozusagen dein Schwiegervater mitbestimmt, wie sehr dein Mann für dich arbeitet, weil er sagt, sag mal, in so eine Bruchbude, so, also, weißt du, so lieblos, du bist noch nicht fertig, du richtest das nochmal ein, das Haus wird schöner, die Wände werden ordentlich gemalt, die Fenster werden dicht gemacht, kümmere dich. Wir reden nicht für eine Unterkunft, für irgendeinen Kumpel, da wird nämlich irgendwie, häng eine Glühbirne rein, reicht. Wir reden von deiner Frau und sie ist es wert, dass du dein Bestes gibst. Und wenn der fertig war und der Vater es für gut genug befunden hat, dann gab es die Hochzeit. Und die Hochzeit lief folgendermaßen ab. Der Vater von dem Mann. Also der Vater, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Also der Mann baut an den elterlichen Hof eine Wohnung, an seinen elterlichen Hof. Also heißt verlassen nicht räumliche Trennung, sondern innerliche Abkopplung. Das Zweite, dann sind die los, sobald der Vater sagte, jetzt ist es gut genug. Der Mann hatte auch genügend Gründe, sich zu beeilen, weil er sagte, ich will mein Mädchen. Und dann ist er aufgebrochen. Und es gab zwei Varianten, die ich rausgefunden habe. Dann sind die los und dann haben die, also er ist zu ihr hin, hat die abgeholt und dann gab es die Hochzeitsfeier. Und bei der Hochzeitsfeier gab es ein paar hochinteressante Merkmale. Es kam zuerst die Familien zusammen und haben ihre Waffen niedergelegt. Als ein Zeichen dafür, wir werden diesen Bund, den die beiden miteinander schließen, mit unserem Leben beschützen. Und wir wollen, dass die beiden es wirklich schaffen. Also ich finde, es ist so viel romantischer als so Kitschfilme. Aber selbst da, also ich kämpfe da echt mit Tränen. Also auch im echten Leben, weil ich echt denke, wow, das sind zwei, die trauen sich Ja zu sagen. Und da, das sind Familien, die sagen, wir tun alles dafür und wir schützen diese Ehe. Und dann gab es diesen geistlichen Teil, da wurden 4 Stangen aufgestellt, da wurde dieser Gebetsschal über den gebreitet als ein Zeichen von Herrlichkeit und Gegenwart Gottes, unter der sie stehen. Und jetzt gibt es 2 Varianten. Die erste Variante ist, das ist die harmlosere, dann ging es zur Feier. Und bevor die Feier losging, sind die zum Hof gegangen und das frisch vermählte Ehepaar ist zuerst mal ins Schlafzimmer. Und alle haben unten gewartet, bis die fertig waren. Und wenn die fertig waren, haben die das Laken rausgehangen. Hier ist das Ding. Ich glaube, also Gottes Absicht ist, hier ist ein Bund, der mit Blut besiegelt wird. Und das bevor, also ich könnte da theologisch tief einsteigen, aber der Grobgedanke ist folgender, dass Menschen einen Bund schließen, der zuerst mit Blut besiegelt ist, bevor eine Frau Kinder gebärt oder irgendwas anderes. Und dass dieser Bund etwas Exklusives und etwas Besonderes ist. Es gibt ansonsten auch keine Erklärung für ein Jungfernhäutchen. Also medizinisch. Auf das will ich jetzt nicht zu sehr eingehen, aber wen das interessiert, über das kann man nachdenken. Die waren also im Schlafzimmer, hatten ihr erstes Mal und dann sind die runter und danach sind die feiern gegangen. Die Gäste waren alle so lange unten. Die zweite Variante, die finde ich noch herausfordernder. Ich habe schon, Lydia, wir brauchen Gemeindebudget. Die zweite Variante ist folgende. Es gab diesen geistlichen Teil, 4 Stangen, Herrlichkeit Gottes, die über ihnen thront als ein Zeichen. Und danach ging das Ehepaar auf dieser Feier in ein Zelt. Neue Gemeindetradition, Lydia. Klappt Zelte 400 Euro. Ja, so eine Ranger-Kote. Dann gingen die in das Zelt, hatten dort ihr erstes Mahl und danach ging die Feier los. Warum halte ich das für bedeutsam? Also ich will das mit dem Zelt nicht einführen. Man kann weiterhin bei uns heiraten, ohne dass alle vor dem Haus warten und so. Aber das Ding ist, ich finde, es macht dieses Thema so normal. Ich denke an meine Kinder. Ich denke an eine Elea, wenn die 3 ist. Und einfach ein süßes Mädchen. Alles, was sie sieht, ist Folgendes. Am Anfang kommen die Familien und sagen, wir schützen das. Die starten mit der Herrlichkeit Gottes, dann hauen die beiden erstmal ab. Weiß auch nicht, was die machen. Ab und zu schreit mal einer. Und danach geht die Party los. Das ist, was ein Kleinkind sich merkt. Herrlichkeit Gottes, die sind weg und danach geht die Party los. Irgendwann wird die Elea älter und ist 5, so wie jetzt. Und sie wird Fragen stellen. Was machen die in dem Zelt? Briefmarken, sehr geil. Und wir können ganz entspannt darüber reden. Schau, die Elea, das muss ich hier erzählen, ich fand das echt brillant. Vor kurzem saßen wir am Abendbrotstisch und die Jungs fingen wieder an und das Thema und das ist ja hochinteressant. Und dann sagt die Elea, also das ist die Mama mit den Fingern, Kreis, und das ist der Papa. Und wenn der Papa seinen Penis in die Scheide tut, dann machen die Sex. Und ich dachte, Elea, du bist echt super. Und Svenja, du bist der Hammer, weil du was geschafft hast, dass unsere Kinder mit einer Normalität da drin aufwachsen. Wisst ihr, was ich echt komisch finde? Dass wir oft anfangen, wir haben für alles normale Namen. Nase, Augen, Mund, Ellbogen. Im Schwäbischen heißt es Schnäpperle. Beim Mann. Ich weiß nicht, was es alles, doch ich habe schon manche witzige sächsische Namen gehört. Aber guck mal, was passiert. Egal wie sehr wir sagen, das ist was völlig Normales, wenn wir die Dinge nicht beim Namen nennen, dann legen wir eine Scham da drauf. Wir beschämen die Themen, obwohl wir innerlich bereit wären, darüber zu reden. Und das Schlimme, und hier will ich nochmal zu Eltern reden, das Schlimme ist, unsere Kinder denken, das Thema ist bei meinen Eltern mit Scham behaftet. Und wenn es mit Scham behaftet ist, dann komme ich nicht frei und mutig zu meinen Eltern und sage, können wir mal drüber reden. Und wenn die Eltern nicht die sind, die ihren Kindern zuerst beibringen und sagen, Sexualität ist Hammer, wer ist es dann? Im besten Fall die Bravo, im schlimmsten Fall die Pornos, die mit 12, 13 über die Handys in den Schulen rumgeschickt werden. Und unsere Kinder sind allein. Und das Einzige, was die Regel ist, dass Mädchen sagen, eklig, und Jungs sagen, yeah. Und dann heiraten die irgendwann und sind 2 Jahre verheiratet und sitzen vielleicht bei einem Seelsorger und der Mann beschwert sich, ich verstehe gar nicht, dass meine Frau nicht immer brüllt wie eine Kuh. In den Videos haben das alle gemacht. Ich glaube, die ist kaputt. Nee, in deinem Kopf ist was kaputt, weil niemand da war und dir die Schönheit erklärt hat. Und die Frau sitzt da und denkt genau dasselbe. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Ja, weil es niemand gibt, der die Liebe in ihr erweckt. Weil es niemand gibt, der sie auf Händen trägt. Weil sie nicht wissen, dass wir unterschiedlich sind. Männer, uns reicht mal ein Blick. Frauen, also es gibt Frauen, die hochsexuell sind, aber die sehen nicht einen Mann und sagen, ich will. Sondern das muss angeschoben werden, darf ich das so sagen? Und danach sind die Männer die glücklichsten Männer. Aber in den Videos wird immer was anderes vermittelt. Da sehen die Frauen auch einen Mann, Kleider vom Leib reißen. Nee, also manche vielleicht, ein Großteil nicht. Und das Schlimme ist, wenn Eltern nicht schamfrei mit ihren Kindern darüber reden können. Deshalb liebe ich dieses Zelt. Also mir geht es nicht um das Zelt, sondern mir geht es um die Haltung dahinter. Mir geht es darum, dass wir es kultivieren, zu sagen, Sexualität ist super. Und Kinder, wenn ihr Fragen habt, wir sind da für euch. Und vor allem wollen wir, dass ihr Dinge seht. Also wir wollen, also ihr müsst nicht ins Schlafzimmer kommen, gehört ihr auch nicht hin. Aber wir wollen sehen, also ich will, dass ihr seht, Mama und Papa lieben sich. Ich will, dass ihr seht, dass es normal ist, dass wir uns küssen und dass wir auch verbunden sind und dass irgendwie die Liebe zwischen uns was Exklusives ist, was Heiliges ist, etwas, wonach wir beide trachten und was auch vor allem anderen kommt. Und ich glaube, wir dürfen dort gemeinsam hineinwachsen. Aber ich glaube, das offenbart ein Stück Gottes Herz. Ich habe noch einen Punkt und dann mache ich Schluss für heute. Hat auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun. David hat einen Fehler gemacht und er will Gott was opfern. Und er will ein Dankopfer und ein Brandopfer bringen und er geht zu Aravana und er bittet um ein paar Opfergaben. Und dieser Mann sagt, du kannst dir alles nehmen, was du willst, du bist der König, ich schenk's dir. Und dann sagt König David etwas für mich Bedeutsames, nicht so, sondern ich will es dir abkaufen gemäß seinem Wert, denn ich will dem Herrn, meinem Gott, kein Brandopfer darbringen, das mich nichts kostet. Ich will uns was erzählen über die viele sexuelle Energie, die in uns steckt. Warum haben wir die? Weil Gott uns so geschaffen hat. Weil Gott uns das geschenkt hat. Jetzt, ich war auch mal Single und ich dachte, oh, ich bin wach. Ich sehe es. Ich bin sexuell geschaffen. Es gibt so viele hübsche Frauen da draußen. Gott, warum hast du mir das gegeben, wenn ich es nicht ausleben soll? Denn die Bibel spricht auch davon, kein Sex vor der Ehe und keine Ehe ohne Sex. Das gehört auch dazu. Kein Sex vor der Ehe und aber auch keine Ehe ohne Sex. Das gibt es ja wohl gar nicht, so von Gottes Herz her. Aber warum habe ich dann die starken Gefühle? Kann das nicht erst kommen, wenn wir verheiratet sind? Nee, wir sind so geschaffen. Warum ist es so? Ich will uns was erzählen. Ich habe hier einen Ring. Die Svenja hat denselben, ist unser Hochzeitsring und Verlobungsring. Und das sieht nicht so aus, aber es ist Weißgold Und zwar in der Stufe 750. Das ist das reinste Gold, was man kaufen kann und zu Ringen verarbeiten kann, weil alles andere zu weich wird. So. Und der Ring war echt teuer. Und ich war Student. Und ich habe... Stimmt! Ach du... Schüler, also bitte. Um es nochmal ganz deutlich zu machen. Ich war sogar Schüler. Und ich habe in der Zeit bei Nachbarn Rasen gemäht. Ich habe meine Konten geplündert. Und ich habe ein paar Sachen angefangen, damit ich in diesen Laden gehen kann, um diesen Ring zu kaufen. Und dann hatten wir geheiratet und wir hatten diesen Ring. Und ich erinnere mich, es gab eine Situation, wir waren abends mit Freunden unterwegs und wir haben irgendwie auf so einem Feld, es wurde gerade dunkel, Bälle hin und her geworfen. Und bei der Svenja, die hat hier so einen ziemlich schmalen Knochen und der Ring passt da locker drüber. Und sie wirft diesen Ball und auf einmal ist der Ball weg. Und der Ring weg. Und schau, es gibt eine Möglichkeit, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit wäre zu sagen, weißt du was, Markus, ich habe so einen dünnen Knochen, das wird immer und immer wieder passieren. Aber meine Eltern, die könnten locker, und das würden die wirklich von Herzen gerne machen, uns 3 neue Ringe kaufen. Dann kann das öfters passieren. Mach dir keine Gedanken. Weißt du was, das wäre eine Ohrfeige für mich. Für mich wäre das eine Ohrfeige, weil der Ring wird nicht definiert durch den Preisschild, der bei einem Juwelier dran steht. Dieser Ring wird definiert durch den harten Einsatz, den er mich gekostet hat, zu erwerben, damit ich ihn der Svenja schenken kann. Dieser Ring steht für mich, ich habe meine ganzen Konten geplündert und habe neben der Schule hart gearbeitet, weil du das wert bist. Da geht es nicht um den Preis, da geht es um den Wert, den er für mich kostet oder den er für mich hat. Ich komme zurück. Warum hat Gott uns so viel sexuelle Energie gegeben? Ich glaube tatsächlich, weil es der Ring ist. Schau, meine Sexualität ist das Geschenk, das für mich exklusiv ist, für meine zukünftige Frau. Und da drin ist der Wert, dass ich darum kämpfe, rein zu bleiben und Sexualität nur meiner Frau zu schenken. Nicht allen auf meiner Straße, nicht jeder Dritten in meiner Klasse. Svenja, du bist nicht irgendeine. Nummer 57, kannst du dich mit einreihen. Ich kann dir sagen, die hatte... schöneren Po, die längere Haare, die hat im... Du bist die Einzige für mich. Ganz ehrlich, das war für uns das größte Geschenk, was wir uns machen konnten. Zu sagen, du bist der Erstrundenpick. Ich wollte nur dich und auf dich habe ich gewartet. Und es hat mich alles gekostet. Ich musste darum kämpfen. Weißt du, es ist nicht so, dass Sexualität mir nichts bedeutet. Mir bedeutet das viel. Aber du warst es wert. Ich glaube, das ist die Schönheit, die da drin liegt. Das ist die Schönheit. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, nee, ich will die Sachen nicht geschenkt haben, sondern ich will es dir abkaufen, gemäß seinem Wert. Denn ich will dem Herrn, meinen Gott, kein Brandopfer darbringen, das mich nichts kostet. Um Reinheit zu kämpfen, kostet etwas. Vor der Ehe und in der Ehe. Vor der Ehe und in der Ehe. Aber hier geht es um einen Wert, den der andere besitzt. Und was der andere mir wert ist. Also ehrlich, ich finde es hochromantisch. Das ist etwas, also ich habe ein paar Leute, die haben mit Jesus nichts zu tun. Die haben ja immer gespottet. Aufsparer, ihr dürft ja nicht, müsst euch aufsparen. Bestimmt hast du eine hässliche Freundin und so. Aber wenn ich ihnen diese Geschichte erzählt habe, um was es wirklich geht, die standen alle da und sagten, wow, ich hätte auch gern so einen Freund, der mich so wertschätzt. Ich glaube, hier ist der Wert. Ich sehe auf die Zeit und ich will zwei Dinge ganz kurz anfügen. Wie gehe ich damit um, wenn das für mich nicht mehr möglich ist? Ich werde beim nächsten Mal dort länger drauf eingehen, aber hier ist meine Schnellantwort. Ich glaube an den Gott der Wiederherstellung und ich glaube an den Gott auch von Neuanfang. Und ich glaube, dass auch mein, wenn das so ist, auch Altes vorbei ist und ich sagen kann, ich habe, also was da war, das kann ich nicht ungeschehen machen. Aber ich kann mich heute entscheiden, neu darum zu kämpfen. Das kann ich tun. Und es hat damit was zu tun, was der andere mir wert ist. Und es gilt auch für alle, die irgendwie sagen, ich kämpfe auch in meiner Ehe. Warum das so ist und warum, wieso, weshalb, ich will da beim nächsten Mal auch ein Stück mehr drauf eingehen. Aber hier geht es darum, dass wir den Wert im anderen wieder neu entdecken und sagen, Ehe und Sexualität ist was Heiliges, ist was Schönes und ist was Exklusives. Und ich teile das nicht mit jemand anderem und ich teile das auch nicht mit Internet oder Playboy oder sonst irgendwann. Ist der Kampf leicht? Nein, ist er nicht. Aber er ist zu gewinnen. Er ist zu gewinnen und im Kern geht es nicht darum, was kostet mich das, sondern was ist der andere mir wert. Das bist du mir wert. Okay, ich würde für heute Schluss machen. Geht's euch gut? Okay. Darf ich noch bitten, dass wir einmal aufstehen? Ich würde gern einmal beten. Wer jetzt noch mehr Fragen hat? Vielen Dank, hier ist schon die nächste Frage, die kommt mit rein. Die ist wirklich sehr gut. Komm, ich lese die vor, dann sind wir nächsten Sonntag alle da. Wieso ist der Drang nach anderen Frauen so groß, wenn man zu Hause alles hat? Ich glaube, da gibt es wirklich Gründe. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Kommt auf die Frageliste. Hier sind sie nochmal, ich bete nochmal. Danke, Jesus. Dass du da bist und dass du bei diesem Thema mittendrin bist. Und dass Intimität mehr ist als nur Sexualität, sondern ein tiefes Vertrauen und sich kennen und dass das andere irgendwie ein Ausdruck davon ist. Und ich bete für uns alle, dass wir in diesem Thema dich mehr da drin sehen und dass wir erkennen, du bist da wirklich Erfinder davon, du bist der, der sich was dabei gedacht hat, du bist derjenige, dem das wirklich wichtig ist. Ich bete, dass wir da eine Offenbarung haben und in diesem Thema dich nicht ausklammern, sondern dich genauso mit hineinnehmen wie in alle anderen Themen auch, weil du dort auch hingehörst. Danke, dass uns Dinge herausfordern. Danke, dass uns Dinge ärgern. Danke, dass Schönes vor uns liegt. Danke, dass wir in dem Bereich auch wirklich Durchbrüche erleben und mehr in deine Schönheit hineinkommen, dass Reinheit zunimmt, dass Sexualität zunimmt, dass Freude zunimmt, dass wir mit unseren Herausforderungen, ob wir Single sind oder verheiratet sind, gut umgehen, ob wir schon Kinder haben und noch mehr damit umgehen müssen. Danke, Jesus, dass du uns dabei hilfst und dass wir dort eine Kultur entwickeln, die nicht von Scham geprägt ist, sondern von Schönheit und von Normalität und dass das auch zu unserem Leben gehört. Amen.